Wir möchten euch zu Beginn dieser Folge darauf hinweisen, dass es in dieser Folge unter anderem um das Thema Fehlgeburten geht. Wenn das etwas ist, was ihr gerade nicht gut hören könnt oder wollt, hört vielleicht diese Folge nicht, lasst sie einfach aus oder hört sie mit jemandem zusammen, mit dem ihr das gut zusammen bearbeiten könnt, denn vielleicht ist es etwas, was an der einen oder anderen Stelle euch triggern könnte.
Hallo und willkommen zu Familienbildung, dem Podcast rund um Familie und LGBTQ+. Familienbildung. Wer hat sich eigentlich den Namen ausgedacht?
Ich glaube, es war deine Idee.
Ja? Mhm. Worum geht's da eigentlich?
Ja, worum geht's da eigentlich? Gute Frage. Ich sehe gerade, dass unser Akku gleich leer ist, was super ist, wenn man gerade eine Folge aufzeichnen will.
Das ist immer so.
Ja, Timing ist alles. Ja.
Sie meint also das Podcast-Aufnahmegerät, nicht unsere Energielevels.
Unser Energielevel ist super gut. Ja, und zwar Thema Kinderwunsch. Wie kommt man eigentlich zum Kind und warum will man überhaupt eins? Oder warum entscheidet man sich vielleicht gegen eins?
Genau, wir haben uns gerade unterhalten darüber, dass ja nicht alle LGBTQ+-Personen auch irgendwann Regenbogenfamilien werden. Also sprich, auch nicht alle haben einen Kinderwunsch. Manche haben vielleicht einen Kinderwunsch und werden nicht Familie.
Das ist dann aber wieder was anderes.
Das ist anderes. Und dann gibt es ja auch Menschen, es soll ja Leute geben, die keine Kinder wollen.
Ja, das jetzt fast gesagt die Vernünftigen unter uns. Nein, aber ja, tatsächlich, genau. Das, die Frage ist ja zum einen, warum will man vielleicht irgendwann ein Kind und dann spätestens. Ja, weil das ja bei uns nicht einfach so hoch passiert. Also ich glaube, viele Leute, die Kinder kriegen, die kriegen halt einfach Kinder, weil
definitiv.
Sie plötzlich schwanger werden, weil man irgendwie vergessen hat, wie das mit der Verhütung lief. Oder
genau, so ein bisschen vergessen wollte. Genau, das ist jetzt ein bisschen einfach ausgedrückt, aber tatsächlich ist es
klar. Danke, dass ich wieder mich einfach ausdrücke.
Ich mache das jetzt noch ein bisschen differenzierter.
Bitte, ja.
Manche, es ist ja auch ein bisschen so eine, man kann sich ja auch entscheiden, nicht so gut zu verhüten, nicht zuverlässig zu verhüten und so ein bisschen Schicksal walten lassen, habe ich mir sagen lassen.
Echt?
Von Heteropaaren, die manche bestimmt auch sehr bewusst, aber mit ganz viel Preparations und so weiter, um wirklich auch schwanger zu werden.
Ja.
Manche aber auch halt schwanger werden und dann ist es auch gut, aber nicht tatsächlich so ganz direkt geplant.
Ja, also ich meinte jetzt auch nicht die Hochunfallgeschichten, sondern eben genau dieses, man lässt halt vielleicht mal drauf ankommen, aber das ist genau der
Punkt. Ja, aber das meine ich ja, dass wir das ja nicht.
Ja, wir haben es total oft drauf ankommen lassen und trotzdem
Emily.
Ist nichts passiert. Ja, aber das ist genau der Punkt. Also wir müssen ja uns Gedanken machen und das ist ja eine sehr bewusste Entscheidung. Wir kriegen ja nicht die Kinder einfach so, witzigerweise, sondern dazu braucht es ja immer noch ein männliches Wesen.
Ich habe mir manchmal gewünscht, dass so ein fertiges, so sechsjähriges uns vor die Tür gestellt wird, dann wäre man schon aus dem Gröbsten raus.
Glaubst du? Nein, also insofern, genau das ist der Punkt. Also man hat ja viele Fragen zu klären. Und eigentlich, ich versuche gerade so chronologisch mal zu überlegen, wo geht es denn eigentlich los? Es geht ja los mit der Frage, wollen wir eigentlich ein Kind? So, das ist ja aber für jedes Paar erstmal vielleicht, also ob jetzt hetero oder nicht, oder in dem Moment das andere.
Wie ist das andere?
Wie ist das andere nochmal? Also das, was wir hier sind. Also eben, das ist nicht, also das ist ja für alle Paare irgendwann im Leben mal mehr, mal weniger eine Frage, möchte man eine Familie gründen, möchte man Kinder haben, ja oder nein? Und dann ist ja die Frage, wie entsteht das? Ja, und da gibt es ja viele Familienformen. Aber um das abzukürzen, irgendwann in einer heterosexuellen Beziehung stellt man sich vielleicht die Frage, aber in homosexuellen Beziehungen ja sowieso nochmal ganz anders, weil es ja eben dann um die Frage geht, ja und wie machen wir das jetzt? Weil es eben nicht einfach nur so geht wie bei den anderen, ne? Das wissen wir ja. Und insofern steht ja
bei dabei. Bei denen geht es auch nicht immer so einfach so.
Ja,
wollte ich nur mal der Vollständigkeit halber sagen.
Ich mache es schon wieder zu einfach. Ich versuche ja gerade einfach zwei Pole zu bilden. Aber
ja.
Es irgendwie heute wird es schwierig. Okay. Jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, ist, es geht also um die Frage ja dann auch, wenn wir jetzt mal bei Frauenpaaren bleiben. Die haben es natürlich ein bisschen leichter im Gegensatz zu Männerpaaren, weil die können halt natürlich biologisch dann auch. Naja, können Männer auch, aber du weißt schon, was ich meine.
Ja, was willst
du sagen? Versteht man, was ich sagen will? Also, da sind zwei Frauen, die potenziell ein Kind zur Welt
einen
bringen können.
Einen Uterus. Also, naja, da muss man auch schon wieder differenzieren.
Okay, ja,
Menschen
Sprache.
Mit Uterus.
Du hast recht, nein, das stimmt natürlich.
Ja.
Ja, das war jetzt einfach wieder undifferenziert von mir.
Deswegen.
Okay, also reden wir nicht von Männern und Frauen, sondern reden wir von Menschen, die aufgrund sozusagen ihrer biologischen Ausstattung in der Lage sind, ein Kind in sich zu tragen und es dann auch zur Welt zu bringen. So. Aber das Kind muss ja sozusagen erstmal gemacht werden und das funktioniert. Mein Gott, können wir mal von vorne anfangen?
Nein.
Das ist echt wild.
Ist doch gut. Schau, wir müssen uns annähern.
Ich verliere den Faden. Was ich sagen wollte ist, es steht ja dann die Frage im Raum, okay, wer von uns kriegt denn das Kind? Und wenn da zwei Personen mit Uterus sind, gibt es ja sozusagen zwei potenzielle Personen, die dieses Kind in sich tragen könnten und austragen und auf die Welt bringen können. Und das ist ja, glaube ich, für viele Paare dann schon so die erste Frage oder Entscheidung, wo es darum geht, ja, das auch miteinander irgendwie auszuhandeln. Oder man muss es gar nicht aushandeln, weil eine von beiden sagt, ich mag das gerne machen und die andere Person sagt vielleicht, danke, ich nicht. Super, mach du mal.
Ja.
Oder fang du mal an und dann gucken wir mal. Also ich glaube, das sind ja diese ganzen Aushandlungsprozesse, die
also,
da stattfinden.
Dass jemand den Wunsch hat, auch schwanger sein zu wollen. Mhm. Und es soll ja auch Leute geben, die sagen, nee, muss ich gar nicht unbedingt die Erfahrung selbst machen, ja, schwanger zu sein. Und das könnte ja sein, dass es sich gut ergänzt.
Oder eben auch nicht, ne? Also ja, ich glaube, das ist ja dann, wo es so weitergeht. Also angenommen, es gibt dann auch jemanden, der als Spender zur Verfügung kommt, ist ja auch die Frage, wie geht es dann weiter? Klappt das dann auch? Ja.
Ja. Alter ist noch ein Thema, vielleicht, dass man sich einfach entscheidet nach, ja, je nachdem, entweder sagt, okay, nach der Logik, die Ältere, wir fangen mal mit dir an, denn wechseln können wir immer noch, wenn es nicht klappt.
Die Uhr tickt sozusagen.
Oder also, man sagt, ja, nee, du, weil du bist jünger, weil
Wahrscheinlichkeit
genau,
ist größer,
ja,
dass
Beispiel,
es klappt oder so. Ja,
also
ja,
Alter könnte eine Rolle spielen. Dieses, ich weiß nicht, ob es nur im Film gibt oder ob es wirklich Frauen gibt, die zusammen schwanger werden.
Soll es auch geben.
Also auch das Planen zu sein. Ja. Also wenn es jemanden gibt, der das gemacht hat, das würde mich mal interessieren.
Ja.
Ja.
Also ja, ich glaube, das tatsächlich, also gibt es nur im Film, ja. Also ich glaube, tatsächlich habe ich mal irgendwann eine Reportage gesehen, wo das genau diese Situation war. Da war das aber nicht ganz so beabsichtigt gewesen, glaube ich. Aber ist natürlich auch ein Modell, dass beide Teile des Paars, wie sagt man, beide Partnerinnen und Partner gleichzeitig oder mehr oder weniger gleichzeitig schwanger sind und ein Kind zur Welt bringen, auch eine Variante. Würde ich jetzt persönlich mal von abraten, weil es doch ganz anstrengend ist, aber soll jeder machen, wie er es mag. Aber ich finde, vielleicht ist es aber auch wirklich nochmal wichtig, auf diese Konstellation zu schauen. Da sind zwei Personen und eine Person entscheidet sich, das Kind auszutragen. Was macht das mit der anderen Person?
Mhm.
Ich denke mir, das ist natürlich eine Reflexion, die man vielleicht miteinander als Paar dann hat, die man jetzt natürlich, würde ich jetzt vermuten, zumindest in einer heterosexuellen Beziehung eher nicht hat. Ich glaube jetzt nicht, dass sich Männer ganz viele Gedanken darüber machen, wie das für sie wäre, wenn sie schwanger wären. Also vielleicht denken die auch mal kurz
auch
drüber
gehen
nach, aber du weißt, was ich meine. Also ich glaube, das ist nochmal was anderes, das auch vielleicht zu beobachten.
Ja, weil man eben als Frau, jetzt mal sorry, dass wir jetzt in den Kategorien bleiben, aber ja, alleine da als Partnerin weiß ich, theoretisch könnte das ich sein, könnte ich das genauso sein. Und das ist ja bei einem traditionellen Mann anders.
Ja, ja, genau. Ja, und ich frage mich halt immer, wie ist das halt sozusagen für die sich entscheidet, das Kind sozusagen auszutragen und eben für die andere Person eben das nicht auszutragen. Man hat sich ja wahrscheinlich irgendwie darauf geeinigt und wahrscheinlich ja auch eine gute Einigung gefunden. Also ich gehe jetzt davon aus, dass es nicht, dass weiß nicht, ob manche eine Münze schmeißen oder losen oder so, aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass wenn man sich entscheidet, gemeinsam miteinander ein Kind zu haben, dass diese Entscheidung irgendwie gut gereift ist, ja, in so einer familiären Konstellation, wie wir es als Regenbogenfamilien dann sind, und man sich das vorher gut überlegt hat und es dann auch sozusagen für beide passt. Und dann finde ich schon interessant, der Moment, wenn dann die Schwangerschaft eintritt, passt es dann immer noch für beide. Oder
klar,
was verändert sich da vielleicht auch, ja?
Das kann man, da kommt ja eh dann vieles, was man vorher nicht, man kann eben ja nicht alles durchplanen beim Plan und bis zum Ende sich drauf verlassen.
Ja, und dabei plant man ja eigentlich doch ganz schön viel in dieser Konstellation.
Ja.
Mhm. Gut, okay. Also das nächste Thema ist dann aber, ich versuchte ja so eine Chronologie aufzubauen. Man hat sich also entschieden, okay, wer von uns beiden soll denn versuchen, das Kind zu bekommen oder schwanger zu werden? Und dann braucht man ja irgendwie noch den Spender.
Mhm.
Wie macht man das denn?
Den Spender suchen? Ich überlege gerade, ob das jetzt damit zu tun hat, wer schwanger werden will.
Nö, das ist sozusagen, ich bin in der Chronologie.
Das ist doch
heute jetzt, läuft's echt richtig gut.
Ich entscheide doch nicht vorher, wer schwanger werden will und dann, welchen Spender ich nehme. Man kann doch auch erst einen Spender suchen, dem Spender ist es doch vielleicht egal.
Ja gut, das, also ich habe es jetzt auch gar nicht so sehr im Zusammenhang gesehen, sondern ich denke mir einfach nur, okay, man weiß jetzt, okay, wir wollen schwanger werden, was brauchen wir, um schwanger zu werden? Wir brauchen jetzt einen Spender.
Richtig.
So, wo kriegen wir den jetzt her? Und da gibt es ja viele unterschiedliche Konstellationen.
Da haben wir ja schon mal darüber gesprochen, unterschiedliche Möglichkeiten. Manche fragen einen Freund oder aus dem Bekanntenkreis jemanden. Und manche fahren zur Samenbank, manche geben eine Anzeige auf.
Ich wollte gerade sagen, ich erinnere mich noch, als wir mal auf diesen ganzen Regenbogenfamilienseminaren waren, da haben wir ja auch so allerhand interessante Familienentstehungskonstellationen kennengelernt. Und ich fand also echt auch so diese Variante, eine Anzeige aufzugeben in einschlägigen Magazinen oder so, um jemanden zu finden. Also quasi einen so halb anonymen Spender dann irgendwie zu haben, auch eine Variante.
Ja, ja. Queer Families gibt's.
Ja.
Haben wir auch kennengelernt. Mhm. Ja, okay. Das heißt aber ja, man muss sehr viele Gespräche führen, sehr offen über sehr intime Dinge sprechen mit Menschen. Und naja.
Ja, und auch mit Unsicherheiten. Also ich meine, wenn du natürlich zu einer Samenbank irgendwie gehst, irgendwie im Norden,
meinst du jetzt jenseits der Donau, oder?
Genau. Man muss dafür ja noch ins Ausland gehen, als lesbisches Paar zum Beispiel. Und dann ist natürlich sehr vieles einfach geregelt, ja, mit Yes-No-Spender und so. Da gibt es ja keine Ansprüche von irgendwelchen potenziellen Vätern oder so, sondern das ist einfach klar, das ist in Anführungsstrichen nur ein Spender, es gibt keine weiteren Kontakte oder so, es ist alles anonym bis zum 18. Lebensjahr und so weiter und so fort. Wenn man jetzt natürlich so eine Konstellation macht, dass man das privat organisiert, hat man natürlich nochmal andere Aushandlungsprozesse. Also du musst ja dann gucken, wenn du jetzt eine Anzeige aufgibst und irgendwen kennenlernst, ich meine, da muss ja die Chemie auch irgendwie ein bisschen stimmen, dass man auch sich vorstellen kann, macht man das mit dieser Person? Also ja, das ist ja schon, ich meine, man macht ein Kind. Das ist ja jetzt nicht einfach irgendwie, wir kaufen ein Auto zusammen oder fahren mal gemeinsam in Urlaub. Das ist ja schon ein bisschen eine andere Entscheidung.
Ja.
Und natürlich auch, wenn man jemanden aus dem Freundesbekanntenkreis nimmt, weil es ja auch Beziehungen verändert, wie man miteinander vielleicht befreundet war und plötzlich kommt da ja nochmal eine andere Rolle rein oder eben auch so Queer-Family-Konstellationen, wo zwei, in der Regel sind es ja dann zwei Väter und zwei Mütter irgendwie zusammen miteinander aushandeln müssen und so weiter. Also ist vielleicht nochmal was für eine extra Folge, ist ja auch echt wirklich komplex. Wir wollten ja eigentlich über das Kinderkriegen sprechen.
Also jetzt nehmen wir an, es gibt einen Spender. Also die Komponente, die benötigt wird.
Ja.
Genau. Und es klappt nach Plan mit der Schwangerschaft. Okay.
Klar, beim ersten Versuch.
Yay. Ja, soll es auch geben. Und dann, weil du ja gesagt hast, und dann ist ja immer die Frage, wie geht es einem oder wie geht es der Person dann damit, die vielleicht nicht schwanger ist oder auch die schwanger geworden ist und 3 Monate kotzt vielleicht und der geht es ganz schlecht. Kann ja alles sein, dass man dann dass dann dieser Lauf oder der Beginn der Schwangerschaft einfach das, ja, dass man bestimmt mit Sachen konfrontiert ist oder auch Sachen bereut oder neidisch ist vielleicht auch, nicht schwanger zu sein. Weiß ich nicht, was da alles sein kann.
Ja, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, mit einem Mann schwanger zu sein. Ja, also, aber ich stelle mir das halt tatsächlich anders vor. Weil ich mir, also bleiben wir wirklich mal bei diesem, das ist halt, wo wir uns reinfühlen können. Natürlich gibt es auch Transmenschen, die Kinder haben und oder Kinder bekommen, aber ich meine, wo wir uns reinfühlen können, ist, wie ist das, wenn zwei Frauen miteinander ein Kind
auch
bekommen?
Auch in allen Zeitschriften, die zwei Papis sind mit ihrem Kind.
Ja, ja, genau. Aber das ist ja in der Regel, haben sie das nicht selbst zur Welt gebracht. Sie haben es vielleicht selber gezeugt, aber sie haben es nicht zur Welt gebracht. Also wir sind ja beim Thema Schwangerschaft so. Und ich denke mir, dass Frauenpaare wahrscheinlich, wäre jetzt meine Annahme, einfach auch sehr viel mehr miteinander dann auch über so eine Schwangerschaft in Austausch sind, als das vielleicht in heterosexuellen Beziehungen passiert. Oder vielleicht nicht, dass der Austausch weniger ist, aber er ist natürlich anders, weil ich glaube, zwei Frauen verstehen sich anders als ein Mann und eine Frau wahrscheinlich, wenn sie über dieses sehr körperliche Thema ja auch sprechen. Ja. Und das haben wir ja auch in unserer Geburtsvorbereitung erlebt einfach, wie die Herren da manchmal auch so ein bisschen Berührungsängste
hatten. Ja, die magische Grenze.
Die magische Grenze, über die wir schon sprachen bei der Geburt, die man nicht übertreten darf, genau, oder visuell. Gucken Sie nicht Ihrer Frau in den Schritt, war sozusagen die Ansage von den Frauen und von den Männern ja auch irgendwie. Ne? Die haben gesagt, oh, das will ich nicht sehen.
Mhm.
Da gibt es sicher auch immer Ausnahmen, klar, gibt auch Männer, die da anders sind, aber.
Es gibt auch Männer von Frauen, die sehr, sehr intensiv die Schwangerschaft begleiten.
Oh Gott, ja. Ich denke, Entschuldigung,
nein, das war jetzt einfach.
Ich war gerade woanders, ja.
Na, was hattest du denn jetzt gedacht?
Ich habe an den Mann gedacht, der damals bei dieser Veranstaltung gefragt hat, ob es denn auch okay ist, während der Geburt zu filmen, wo ich gedacht habe, gibt es noch andere Themen?
Das war bei der Kreißsaalführung.
Ja. Und der Vollständigkeit halber, es gibt sicherlich auch Frauenpaare, wo vielleicht die nicht schwangere Partnerin sagt, boah, nee, also so genau will ich das alles nicht mir angucken oder dabei sein oder keine Ahnung, also das, natürlich gibt es das auch. Aber ich würde jetzt mal auf so eine gewisse Frauensolidarität sozusagen da vermuten, dass sie da ist und ein Umgang, so ein gemeinsames Teilen auch von so einer Schwangerschaft. Das ist, glaube ich, schon nochmal was Besonderes in unseren Konstellationen im Vergleich eben zu heterosexuellen Beziehungen.
Ja, ja, und dann geht es ja auch drum, ich meine, wir reden jetzt von dem irgendwie von dem Musterfall, dass alles dann irgendwie gut hinhaut. Und jetzt haben wir ja gesagt, jetzt sind wir schon so, dass wir gedanklich bei Schwangerschaft besteht sind und es gibt aber auch Schwangerschaften, die nicht halten oder die einfach aus verschiedenen Gründen mit einer Fehlgeburt enden oder so. Und das ist ja nochmal ein anderes Thema. Das wollte ich nur auch nochmal ansprechen, weil das ja auch sehr belastend sein kann für alle Beteiligten natürlich.
Ja, naja, und es bringt ja auch eine Beziehung dann nochmal irgendwo sehr ins Wanken, glaube ich. Und dann ist ja auch vielleicht eine Frage, die irgendwann auftaucht, so wie, was machen wir denn jetzt? Also versucht die Partnerin, die das Kind verloren hat vielleicht, es nochmal? Oder sagt man, nee, das geht jetzt nicht mehr, kann ich nicht, du bitte jetzt? Und die Ängste, die dann mitschwingen, ich meine, da hast du ja auch viel in deiner Arbeit immer mit zu tun gehabt.
Ja. Und dann, stell dir vor, es wird getauscht und die andere Schwangerschaft verläuft super unproblematisch. Und ja, und auch wenn man nicht vom Schlimmsten ausgeht, sondern es kann ja auch einfach nur sein, dass es einem dreckig geht erstmal.
Ja.
Und das ist dann schon, glaube ich, erstmal schon schwer auszuhalten selber und dann noch das mitzuerleben. Oder beim Tausch dann, oder beim zweiten Kind, wenn getauscht wird, zu erleben, hey, bei der läuft das alles easy peasy und
naja.
Das mag ja auch belastend sein.
Ja, auch, ich meine, letztendlich gehen wir nochmal ganz kurz zum vorm Schwangerwerden. Also ich denke auch die Versuche, schwanger zu werden. Also ich meine, natürlich gibt es die sowohl sozusagen privaten Inseminationen als auch die in den Kliniken, wo beim ersten Versuch das gleich klappt. Ich würde jetzt mal, ich habe jetzt keine Statistik dazu, aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass das nicht der Regelfall ist, sondern dass es in der Regel doch ein paar Versuche braucht. Und das ist mir zum Beispiel aufgefallen, so bei den Leuten, die uns so folgen und denen wir so folgen in den Social-Media-Kanälen.
Wir haben nur noch einen Kanal, weil unser Twitter ist immer noch gesperrt.
Stimmt, also ich habe auch immer noch keine Antwort gekriegt. Immer noch der Tobi, ja. Nein, also, Entschuldigung, das war jetzt gerade ein bisschen emotional bei mir. Und jetzt kommst du mit diesem Twitter-Ding dazwischen. Jetzt hast du mich rausgebracht. Was wollte ich eigentlich sagen? Naja, ich finde es, jetzt habe ich meinen Faden wirklich verloren.
Die Emotionalität, was bei deiner Emotionalität?
Ach, ich mag nicht mal. So, ich sammle mich wieder. Nein, tatsächlich ist mir einfach auch aufgefallen, dass es gibt ja doch auch viele Frauenpaare sind es jetzt auch wieder eher, vielleicht weil wir da auch eher hingucken natürlich, ne, mit unserem Blick.
Es sind auch mehr Frauenpaare, for the record.
Ja, na klar, aber die sich ja dabei beobachten lassen sozusagen oder begleiten lassen bei diesem Prozess, weil sie halt entsprechend Beiträge posten und irgendwie sagen, hier, jetzt fahren wir gerade los zur Klinik oder keine Ahnung, dieses Wochenende, erster Versuch oder der Zyklus ist gerade an der und der Stelle und Ovulationstest, oh Gott, Ovulationstest, weißt du noch? Also all diese Sachen, die man halt irgendwie machen muss und gucken muss, um irgendwie zu wissen, ja, kann ich jetzt gerade ein Kind bekommen oder nicht? Und das sind ja viele Enttäuschungen auch dokumentiert, ja, wo es einfach immer wieder nicht klappt und oder halt auch einfach irgendwie dann nach einer gewissen Zeit auch oder auch das Thema Spender, ja, man irgendwie nicht den Spender findet oder man hat einen gefunden und dann springt der wieder ab oder so, also auch unheimlich viele Frustrationen da irgendwie mit dabei sind. Das ist ja auch wirklich nicht einfach. Und dann denke ich mir,
finanzielle Last.
Unheimlich finanzielle Last, weil nach wie vor, wir müssen das selber zahlen.
Organisatorische Fragen, wie machen wir das, wann machen wir das, was sage ich meinem Arbeitgeber und so weiter, das ist natürlich auch.
Was sage ich der Familie, warum wir ständig nach Dänemark fahren?
Ja.
Es ist so schön da oben.
Ja.
Naja, na klar, also und ich glaube, das sind ja alles Punkte, die auch zu einer Belastung führen und dann stelle ich mir genau das vor, ja, dann hat man irgendwie, weiß ich nicht, ein oder zwei Jahre rumprobiert, hat irgendwie nicht geklappt, im dümmsten Fall vielleicht gab es sogar irgendwie eine bestehende Schwangerschaft, die dann irgendwie, ja, vorzeitig irgendwie zu Ende war und und dann versucht es vielleicht die andere und bumm, beim ersten Versuch klappt. Mhm. Und ich weiß nicht, ich versuche mich da reinzufühlen und denke mir, einerseits freut man sich natürlich sicherlich wahnsinnig, weil dieser Traum oder Wunsch, ein Kind zu bekommen, vielleicht dann endlich wahr wird. Und gleichzeitig glaube ich, dass es auch eine Enttäuschung ist, die man da wahrscheinlich spürt als die Partnerin, die vielleicht es eben nicht, ich sage jetzt mal ganz blöd, geschafft hat. Weil ich glaube, das ist schon was, was man so denkt. Ich habe es nicht geschafft, schwanger zu werden. Ja.
Mhm. Und ein Trauerprozess, der da bestimmt auch mit dabei ist. Und ein Abschied von einem Bild, das man ja auch hat. Denn man malt sich das ja auch aus, wie das wird. Und das muss man, glaube ich, schon gut verarbeiten. Irgendwie.
Wie macht man das denn? Du bist doch gut mit Ritualen und so. Was macht man denn, um das gut zu verarbeiten?
Was denn jetzt zum Beispiel? Das kann ich jetzt, ist jetzt
naja, so mehrere Punkte. Ich glaube, wo du ja durchaus auch viel Erfahrung hast, ist so bei diesem Thema, also aus deinem beruflichen Kontext ist so dieses Thema, ja, Fehlgeburten, Frühgeburten, wo die Kinder versterben, also wo man wirklich ein Kind dann verloren hat und da ja auch irgendwie mit umgehen muss, mit so einem Trauerprozess.
Das ist echt eine schwierige Frage gerade, weil das sehr individuell ist und eine Fehlgeburt oder eine Frühgeburt ist ja ist nochmal ein großer Unterschied.
Stimmt,
und,
ja. Aber hättest du nicht einfach so ein paar Gedanken dazu? Ich meine, auch wenn man natürlich da sehr individuell für sich schauen muss, aber du hast ja doch viele solche Situationen in deiner Arbeit erlebt und weißt da ja, glaube ich, viel zu.
Naja, ich glaube, das Wichtigste ist das, was du gerade gesagt hast. Das ist total individuell und das Wichtigste ist, dass es überhaupt irgendwo einen Platz hat. Wie auch immer man das dann gestaltet, aber dass es irgendeinen Raum dafür gibt, ein eigenes Ritual oder dass man überhaupt drüber redet und dass es nicht einfach abgehakt werden kann, glaube ich, sondern dass man und dass alles okay ist. Man kann sich auch entscheiden, dass es vielleicht im Moment noch nicht die Zeit oder der Ort dafür ist und man kann es ja auch bewusst erstmal wegschieben, weil man das Gefühl hat, das kann ich gerade noch nicht so gut ran an das Thema, aber dann kommt es vielleicht in 2 Jahren und dann kann man immer noch schauen, wie man darüber redet oder das für sich so verbucht, dass man gut damit umgehen kann später, auch vielleicht, falls noch ein Kind eben dann kommt noch und ja, dass das irgendwie ein Teil ist, der mit dazugehört zur Familiengeschichte.
Das finde ich wichtig, was du zum Schluss gesagt hast, dass es einfach Teil einer Familiengeschichte ist, ja, also
ja.
Auch ein Kind, das vielleicht man nicht bekommen hat.
Ja,
ja? Also,
oder man hat es bekommen, ja.
Naja, und ich meine das wirklich, also im Sinne von entweder nicht bekommen hat oder was eben sozusagen dann nicht als lebendes Kind mit in deiner Familie aufwächst, ist Teil der Familiengeschichte, die man zusammen hat. Ja,
ja klar. Mhm. Aber das ist sehr schwer.
Ja, jetzt sind von der Schwere ein bisschen weg.
Aus dem Stand, was dazu zu sagen.
Okay, dann lass uns doch mal ein bisschen zu der schönen Seite sozusagen gehen. Also dann ist ein Kind sozusagen unterwegs. Was steht denn dann an als nächstes? Eine Geburt irgendwann mal.
Naja, erstmal gibt es viele Vorsorgen und dann ist immer schon die Frage, wie intensiv erlebt denn die Partnerin jetzt in diesem Beispiel die Schwangerschaft mit.
Mhm.
Also ich mache dir einen Unterschied, ob ich sage, ich bin bei jedem Arzttermin dabei und beim CTG und sitzt ja und hält Händchen. Also man kann ja auch sehr, sehr sich nahe sein und sehr, sehr viel gemeinsam auch machen und dann schon fast das Gefühl haben, irgendwie, wir sind doch alle schwanger. Es mag auch Männer geben, bei denen
das der Fall ist. Das würde ich aber jetzt, glaube ich, gar nicht so, also wenn ich mich so daran erinnere, so wen man so in der Frauenarztpraxis mit dicken Bäuchen sitzen sah, waren doch auch viel
Männer dabei.
Männer dabei mit dicken Bäuchen. Ja, genau.
Ja. Geburt, ja. Mhm. Geburt halt. Mhm.
Dann kommt das Kind.
Mhm. Genau.
Schnick, schnack,
gehen wir jetzt auch alle Varianten durch?
Genau, aber nein, ich soll kurz sagen, da gehen wir jetzt nicht alle Varianten durch, aber ich finde es schon nochmal faszinierend. Ich meine, der ist ja auch faszinierend, dieser Moment, wo dieses Kind dann plötzlich da ist. Und in der Regel, wenn das jetzt eine einigermaßen gut verlaufene Geburt, dass es der gebärenden Mutter gut geht, kriegt die dieses Kind ja dann auf ihren Bauch, auf ihre Brust gelegt, sobald es rausgeflutscht ist sozusagen. Und dann gibt es ja den Moment, wo irgendwann mal dieses Kind von dieser gebärenden Mutter wieder runtergenommen wird, weil es dann doch mal ein bisschen gemessen und gewogen und weiß ich nicht was, ein bisschen hübsch gemacht wird. Und das ist ja eigentlich immer der Moment, wo es dann auch in ein schönes Deckchen gewickelt wird und dann dem anderen Elternteil in den Arm gedrückt wird. Und ja, ich finde, das ist ja schon auch nochmal eine Nabelschnur durchschneiden, kann man jetzt noch sagen, ist auch nochmal so ein Moment, aber das machen ja auch viel die Väter und so. Also, aber ich finde, das ist ja nochmal so ein interessanter Moment, wo der, glaube ich, für alle, die ein Kind bekommen, ja nochmal so eine besondere, ja, Faszination und Bedeutung hat der Moment, wo du dann dieses Kind, dein Kind, das erste Mal im Arm hältst. Mhm. Ja. Was passiert da? Ist das nochmal irgendwas, ist das nochmal was Spezielleres? Kommt man da nochmal anders in die Rolle? Naja, ich finde, ab da geht's ja los irgendwie, auch mit der Aufteilung von Aufgaben irgendwo. Also ich meine, wenn man natürlich sich als Frau, die das Kind geboren hat, entscheidet, man stillt, da ist man natürlich irgendwie eine ganze Weile erstmal so ein bisschen die Anlaufstelle Nummer eins für dieses Baby, weil da kommt halt die Milch raus. Aber es gibt ja dann immer diese Aufgabenteilung und das finde ich ist schon nochmal ein wichtiger Punkt, wo es wichtig ist, auch als, also gilt für alle Paare, aber auch als Frauenpaar finde ich ganz besonders nochmal drauf zu schauen, wie teilt man die Arbeit auf,
wenn es um das Kind geht. Was meinst du jetzt, Eltern, meinst du jetzt sowas wie Elternzeit oder meinst du jetzt so ganz konkret die erste Zeit mit Kind?
Alles, ja.
Ja, ich meine, ja, stillen ist das eine, aber das heißt ja nicht, dass nicht ganz viel anderes und von der anderen Mama erledigt werden kann.
Ja, eben, und das meine ich ja, aber das passiert ja nicht unbedingt immer. Also das ist ja auch eine Entscheidung, wie kommt die andere Mutter in diese Mutterrolle rein? Wie viel Platz kriegt die da auch?
Da wäre für mich jetzt schon die erste Frage, wie machen die beiden ihre Elternzeit? Mhm. Also sind sie zusammen? Ich meine, die gebärende Mama hat eh ihren Mutterschutz noch, aber was ist dann, oder also was ist in den ersten 8 Wochen, sind die dann beide zu Hause? Das macht ja einen Unterschied. Oder geht die leibliche Mutter nach 8 Wochen wieder arbeiten? Wäre doch auch mal ein Modell.
Ja, gibt es sicher auch ab und zu, ja, klar.
Mhm. Und ja, es kommt drauf an, wie man es organisiert.
Aber ich finde auch einfach wichtig, so diese Alltagshandlungen, gerade mit so einem Baby am Anfang. Mhm. Also ich glaube, dass ja so ein mütterlicher Instinkt einsetzt. Und da weiß ich eben jetzt gar nicht, ob das sozusagen, ist das, naja, es ist sicherlich auch ein bisschen, klar, da ist ja der Hormoncocktail irgendwie am Start. Weiß man ja auch irgendwie, was Frauen so nach einer Geburt alles so an Emotionen durchgeht. Aber dann geht es ja wirklich, finde ich, darum, gelingt es mir als die, die das Kind ja in sich getragen hat und geboren hat, und das ist ja alles sehr emotional und sehr verbindend auch mit diesem kleinen Menschlein, inwieweit gelingt es mir denn jetzt auch, dieses Kind dann auch abzugeben und der anderen Mutter zu überlassen, mhm, sozusagen, und zu sagen, hier, jetzt mach du mal, ja, wickel du, bade du, fahr mal mit dem Kinderwagen alleine eine Runde los. Mhm. Also all diese Sachen, die glaube ich ja da einfach auch nochmal ganz wichtig sind.
Ja, die sich aber auch bei anderen Paaren stellen, oder?
Ja, na klar. Aber ich finde es, ich weiß nicht, also vielleicht habe ich diese Stiefkind-Adoption da im Hinterkopf dabei und dieses blöde Gequatsche vom Jugendamt und Richtern und weiß ich nicht was allen, wo es darum geht, ja, haben sie denn eine Beziehung zu dem Kind aufgebaut, mhm, und dieses ganze Gedöns, ja?
Ja.
Und was man ja einen Vater niemals fragen würde, und ich meine, wir wissen auch auf der anderen Seite, sorry, liebe Männer, aber es gibt halt auch echt viele blöde Väter, die sich eigentlich einen ziemlichen Kehricht darum kehren, gerade in den ersten Wochen da irgendwie sich um ein Kind zu kümmern, weil die da gar nichts mit anfangen können oder wollen. Entschuldigung, war jetzt ein bisschen gemein. Aber ja, da fragt ja keiner, ja,
genau,
nach einer Beziehung.
Genau, mit der Begründung, ja, Mama, am Anfang braucht sie eh die Mama, genau, die wegen Mama Stillen und so weiter.
Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch Frauenpaare gibt, die so funktionieren oder gebärende Frauen, die so denken, naja, aber ich muss doch jetzt oder so.
Ja, klar.
Also da gibt es, glaube ich, schon auch Konfliktpotenzial in solchen Konstellationen.
Ja, also du sprichst jetzt von der biologischen Mutter, die bereit sein muss, auch ein bisschen Distanz auch reinzukriegen. Aber es geht ja auch darum, dass die, mit der es keine biologische Verbindung gibt, die Chance hat. Und ja, und das kann man, glaube ich, auch nicht steuern. Das ist, dass sie die Möglichkeit hat zu bonden.
Zu bonden, ja. Ja. Ja, und da ist es ja tatsächlich interessant, ob das, also ich meine, das, wir haben ja jetzt nicht den Vergleich, ne? Wie ist das, also ich weiß nicht, wie sich das für einen Mann, für einen Vater anfühlt. Ne, das kann, keine,
ja, der
Ahnung.
Sagt, guck mal, der hat meine Nase.
Ja, ja, aber genau das. Ne, ich denke mir, also als die Mutter des Kindes, das nicht biologisch damit verbunden hat, das muss ja,
denke ich, sagt dann, guck mal, es hat deine Nase.
Ich sag nur, gibt es bei Ihnen in der Familie Hüftprobleme. Ne? Also ich meine, man erlebt ja auch lustige Dinge dann. Aber ja, und ich glaube, das ist vielleicht schon für manche der nicht biologischen oder nicht leiblichen Mütter vielleicht ein Thema ist. Also wie komme ich jetzt mit diesem Kind gut in Kontakt? Mhm. Was empfinde ich da auch? Also wissen wir auch einfach aus dem bekannten Kreis, wo andere Regenbogenfamilien unterwegs waren und wo wir das schon auch mitbekommen haben oder auch es Gespräche darüber gab, dass zum Beispiel es manchmal das Gefühl so gab, ich darf gar nicht richtig an das Kind ran, weil die biologische Mama ist so mit Stillen und Versorgen die ganze Zeit beschäftigt oder so. Oder auch ein Kind natürlich ja auch reagiert. Ja. Also ich meine, das nimmt man ja auch sehr persönlich manchmal dann als Eltern. Und ich glaube, das ist ja genau das Thema, was vielleicht manchmal auch in den Hetero-Beziehungen dann so auftaucht, wo dann vielleicht die Papas manchmal gerne sagen, ja, ich kann dem Kind halt nicht geben, was es gerade braucht, weil ich habe halt eben keine Brust und Milch. Also soll das mal die Mama schön machen.
Aber das ist, glaube ich, viel eine Frage der Paardynamik. Und das kann man, glaube ich, auch nicht vorhersehen, wie man da eigentlich dann reagiert, wenn man unter dem Einfluss der Hormone steht und der Löwenmama, die Löwenmama in sich geweckt ist. Dass es eben genau darum geht, sofort zu vertrauen, auch loszulassen und auch, ich meine, das Stillen allein ist jetzt kein Grund für, ich kann das Kind nicht der anderen Mama geben. Also ich weiß schon, was du meinst, das ist jetzt vereinfacht, aber das lässt sich ja gut lösen und indem man einfach sagt, du gehst jetzt aber mal alleine im Block, also entweder die andere mit Kind oder die Mama, die jetzt einfach mal nicht zuständig ist, sondern Pause hat. Aber das ist ja viel, was macht es eigentlich so die erste Zeit mit dem Paar und wie kriegen wir eigentlich alles auf die Reihe, in diese neue Rolle reinzuwachsen. Das ist ja für alle frisch gebackenen Eltern eine Herausforderung, aber auch da nochmal speziell, wie komme ich eigentlich in dieses neue Leben rein, weil ja alles Kopf steht.
Ja, ich meine, du hast recht, man kann das nicht planen und man weiß ja auch nicht, wie das dann alles so ist und so. Und ich meine, es gibt ja auch noch andere Dinge wie Schwangerschaftsdepressionen oder so, wo vielleicht dann die leibliche Mutter sowieso gar nicht so sehr kann und die andere viel mehr muss und all diese Themen.
Ja.
Aber ich glaube halt, dass es grundsätzlich schon ein Thema ist und wichtig ist, dass wir als angehende Regenbogenfamilien, Mütter oder Eltern, das miteinander besprechen und uns überlegen, wie wollen wir denn damit umgehen, wie wollen wir denn diese erste Zeit gestalten, ganz pragmatisch im Sinne von Elternzeit und wer ist wie wann zu Hause, aber auch, ich finde schon auch sich überlegen, wie können wir denn Aufgaben verteilen, weil ich finde es dann schon irgendwie cool, wenn es gut verteilt ist und ich meine, das ist glaube ich in den meisten Regenbogenfamilien auch der Fall, das sagen ja auch viele Studien, was auch so Aufgabenverteilung und so angeht, dass es so ist, ja. Als wenn sozusagen die eine nur den Haushalt schmeißt und ständig kocht und Wäsche wäscht und die andere ständig das Kind versorgt. Verstehst du, was ich meine? Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das miteinander auch thematisiert mal und drüber redet und auch sich eben bewusst ist, also für die, die noch nicht sozusagen den Hormonflash einer Geburt und Schwangerschaft hatten, nur der Hinweis, man ist danach ein bisschen gaga und es hilft vielleicht, wenn man vorher mal drüber gesprochen hat und sich auch gesagt hat, okay, wenn ich irgendwie komisch werde, dann sagst du mir aber Bescheid.
Mhm.
Ja, also das meine ich einfach, dass man da auch eine Offenheit hat für.
Ja, klar. Ja.
Ach ja, schwelgen wir in Erinnerung, gell? Oh, mein Schäfer. Ja, aber auch schön, dass es
schön, dass es irgendwann anders wird.
Dass wir nicht mehr 390 Milliarden Spucktücher am Tag waschen müssen, dafür andere Dinge. Ja, was gibt's noch zu sagen zu dem Thema? Also viel, aber...
Ja, viel, aber das vertagen wir vielleicht.
Ja, ich glaube, das ist...
So Reaktionen haben wir jetzt noch gar nicht so besprochen, weil ich gerade jetzt dran denke und dann geht die nicht biologische Mama mit Kinderwagen spazieren und kein Mensch hinterfragt, weil dann ja eh klar ist, sobald du alleine unterwegs bist, süß, dein Baby... Und so weiter.
Ja, auch cool, ne? Und dann kann man auch sagen, ja, und
schau mal, wie ich aussehe.
Wobei, naja.
Aber vielleicht auch nicht.
Oder auch nicht, genau,
Stimmt. Ja.
Ich bin aber schon so fit, yay.
Das vertagen wir.
Ja, vertagen wir, okay.
Ja, sonst?
Ach, sonst haben wir es, glaube ich, erstmal.
Ja.
Es war heute ein wenig holperig manchmal.
Mm-mm.
Nicht?
Nee, fand ich gar nicht.
Wir werden sehen, was an Feedback kommt. Ja.
Danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Familienbildung, dem Podcast rund um Familie und LGBTQ+-Themen.